Es geht uns immer noch besser als manchen evangelischen Pastoren. Da gibt es oft noch mehr leere Plätze. Herzlich willkommen allen, die gekommen sind. Und ich möchte auch von dieser Stelle aus noch jedem ein gesegnetes neues Jahr wünschen. Vielen habe ich schon wünschen können und viele haben es mir gewünscht. Herzlichen Dank. Und euch wünsche ich es nun von dieser Stelle auch noch. Der Herr segne euch, begleite euch durch das neue Jahr, sei euer Schutz und Schirm auf all euren Wegen. Der erste Tag des neuen Jahres, der erste Gottesdienst im neuen Jahr. Und wie es so schon Tradition geworden ist, gehört an den Anfang des neuen Jahres auch die Betrachtung der neuen Jahreslosung, die es ja nun auch gibt. Und sie war versteckt ja in dem Psalm 34, den wir gelesen haben, ein einziger kleiner Satz, der aber doch viel aussagt. Ich bedanke mich herzlich. Ja, mache ich. Gleich Einschub. Oh, passt nicht. Das passt nicht. So, ja, danke. So, wo waren wir stehen geblieben? Bitte? Bei der Jahreslosung, bei dem kleinen Satz. Und wer ihn entdeckt hat, diesen kleinen Satz, und wer die Jahreslosung also schon weiß, der kann sie mit mir bitte nochmal sprechen. Suche Frieden und jage ihm nach. So, damit wäre eigentlich alles gesagt. Dann macht das mal und dann können wir wieder nach Hause gehen. Oder ist das vielleicht doch nicht ganz so einfach? Wo sollen wir denn den Frieden suchen und wie sollen wir ihn suchen? Was ist Friede überhaupt? Genau das hat ein Kind ganz ängstlich seine Mutter gefragt am Ende des 30-jährigen Krieges. 30 Jahre Krieg, 30 Jahre Religionskrieg. Das war kein Ruhmesblatt für das Christentum. Und als der 30-jährige Krieg zu Ende war, der beendet wurde durch den Westfälischen Religionsfrieden, musste diese frohe Kunde ja nun auch unter das Volk. Aber wie? Zeitung gab es nicht, Rundfunk und Fernsehen überhaupt nicht und Handy schon gar nicht. Also hat man Herolde auf ihren flinken Pferden durch das Land und durch die Städte und Dörfer geschickt, die jagten durch diese Ortschaften und riefen immer wieder: Friede! Friede, es ist Friede. Und die Menschen kamen auf die Straße, viele konnten es gar nicht fassen. Und ein Kind verbirgt sich hinter seiner Mutter und fragt ganz ängstlich: Friede, was ist das, Mutter? Müssen wir da fliehen? Das Kind ist im Krieg geboren. Das Wort Friede existierte in seinem Wortschatz gar nicht. Müssen wir da fliehen? Es hielt den Frieden gegebenenfalls auch für die Steigerung des Krieges. Müssen wir da fliehen? Im Jahre 1956 schenkte die Sowjetunion der UNO eine Skulptur, ein Friedensdenkmal, auf dem man einen überdimensionalen Schmied sah, der seinen Hammer weit ausholte und mit kräftigen Schlägen auf ein überdimensional großes Schwert einhieb und es zu einer Pflugschar umschmiedete. Eine Kopie dieses Denkmals steht auch in Moskau. Ich habe es selbst gesehen, allerdings von weitem, wir sind da vorbeigefahren. Aber dieses Denkmal steht auch heute noch vor dem Hauptquartier der UNO. Und es ist uns schwer zu erkennen, dass hinter dieser Skulptur der Gedanke aus Micha 4 steht, wo Micha auf eine Zeit hindeutet, die es noch nicht gibt und die es auch bisher noch nie gegeben hat, wo es heißt, kein Volk wird sich mehr gegen das andere erheben. Und niemand wird mehr das Kriegshandwerk lernen, sondern sie werden Schwerter zu Pflugscharen und Spieße zu Sicheln umschmieden. Heute hat man allerdings den Eindruck, als würde man bestrebt sein, Pflugscharen zu Panzern und Sicheln zu Langstreckenraketen umzuschmieden, die imstande sind, Atomsprengköpfe zu tragen. Diese Skulptur, die also noch vor dem Hauptquartier der UNO steht, wurde von dem sowjetischen Bildhauer Jewgeni Viktorowitsch Vucicich hergestellt. Dieser Mann hat viele solcher Skulpturen gemacht, die alle irgendwie so das gleiche Motto zum Inhalt hatten. Und das sowjetische Ehrenmal, das im Treptower Park in Berlin steht, stammt auch von ihm. Ich frage mich manchmal, ob nicht die Partei und Staatsführung der DDR da irgendwas falsch verstanden hat mit diesem Frieden. Da ging es nämlich nicht um Frieden schaffen ohne Waffen, sondern die DDR meinte, Frieden muss man schaffen mit Waffengewalt. Nur, da gibt es wieder Sieger und Besiegte. Und die Besiegten sind wieder die Unterdrückten. Und die haben keinen Frieden. Waffenstillstand ist dann das Beste, was es da noch gibt. Aber Frieden ist das nicht. Und deshalb wendete sich die DDR-Regierung auch vehement gegen die Friedensbewegung in der DDR, die in den 80er Jahren entstand. Und diese Friedensbewegung hatte ein Emblem, das eine stilisierte Darstellung dieses Friedensdenkmals für die UNO darstellt. Sonst hat die DDR-Regierung alles gemacht, was die Sowjetunion wollte, aber hier stellte sie sich quer. Nicht Frieden schaffen ohne Waffen, sondern mit. Ja, was ist Frieden? Wenn wir den Volksbrockhaus fragen, dann können wir da einige Sätze darüber lesen. Und wir könnten diese Sätze zusammenfassen in einem Satz, in dem wir einfach sagen, Frieden ist der Verzicht auf Gewalt. Wo also die Völker und im Kleinen auch die Menschen unter sich versuchen, ihre Konflikte und Probleme ohne Gewalt beizulegen. Wenn wir aber in die Menschheitsgeschichte blicken, dann müssen wir feststellen, der Friede, den Menschen gemacht haben, und oftmals haben sie ihn auch mit allem Ernst versucht zu erreichen, ist immer ein gefährdeter und ein brüchiger Friede gewesen. Und auch wenn es manchmal so aussah, als wäre jetzt nun endlich Frieden, und dann war die Hoffnung bald zerschlagen. Ich kann mich noch erinnern, dass nach Ende des Kalten Krieges eine Periode war, wo man gesagt hat, jetzt wird endlich Friede sein. Die Großmächte sprachen wieder miteinander, sie verständigten sich sogar darauf, abzurüsten, Waffen zu vernichten, die Armeen zu verkleinern. Und was haben wir heute noch davon? Nichts mehr. Dieser Friede ist dahin, er ist brüchig. Und verantwortungsvolle Politiker warnen heute vor einem Atomkrieg. Und weil dieser menschliche Friede so brüchig ist, hat Gott einen anderen Weg gesucht, um Frieden zu bringen. Frieden in diese Welt hineinzubringen, und zwar durch seinen Sohn Jesus Christus, den er in diese Welt sandte, um seinen Frieden, den Frieden Gottes, in die Welt zu bringen. Das haben wir zu Weihnachten gefeiert. Und Jesus Christus hat einmal zu den Menschen, zu denen er gepredigt hat, gesagt: Euren Frieden, den lasse ich euch, ich nehme euch nichts weg. Aber meinen Frieden gebe ich euch noch dazu. Was wir also als Menschen versuchen, in Richtung Frieden auf den Weg zu bringen, das hat auch den Segen Gottes. Davon nimmt er uns nichts weg. Aber das ist nicht genug. Es geht um seinen Frieden, den er uns schenkt durch Jesus Christus. Und Jesus Christus hat Frieden gemacht, wie es der Apostel Paulus den Kolossern schreibt, hat Frieden gemacht durch das Blut an seinem Kreuz, durch sich selbst. Entschuldigt. Und in dem Augenblick eigentlich, wo es so aussah, als wäre alles umsonst gewesen, was Christus so bemüht hat, auf die Beine zu stellen, in dem Moment, wo es so aussah, als wäre er der Besiegte, da hat er den Sieg errungen. Da konnte er am Kreuz von Golgatha ausrufen: Es ist vollbracht. Ich habe es geschafft. Von dem Religionsstifter Buddha sagt man ja, dass er am Ende seines Lebens geklagt haben soll: Ich habe es nicht geschafft. Auch er wollte die Welt verändern. Er hat es nicht geschafft, und das hat er dann auch eingesehen, im Gegensatz zu manchen anderen. Aber Christus konnte sagen: Ich habe es geschafft. Ja, und nun müsste ja eigentlich Friede sein. Überall und bei jedem. Aber es ist ja nicht Friede. Wir wünschen uns das ja, aber wir sehen ja, es ist nicht Friede. Jesus Christus hat da keinen Automatismus in Bewegung gesetzt, sondern Jesus Christus hat mit dem Frieden, den er gebracht hat, die Möglichkeit geschaffen, Frieden zu haben. Einmal mit Gott, Frieden mit sich selbst und Frieden mit den Mitmenschen. Die Möglichkeit besteht. Aber wir müssen selbst auch etwas dafür tun. Und deshalb heißt es ja: Suche Frieden und jage ihm nach. Wir sind also wieder bei der Frage am Anfang: Wie macht man es denn nun? Nun, ich denke mal, wenn du schweigen kannst, statt deine Meinung lauthals zu behaupten, mit allen Mitteln zu behaupten, koste es, was es wolle. Wenn du schweigen kannst, wenn der andere gegen deine Meinung angeht und wenn er seine Meinung in den Mittelpunkt stellen will, wenn du dann schweigen kannst um des Friedens willen, dann suchst du Frieden. Du sorgst dafür, dass die Lage nicht eskaliert, sondern dass sie sich beruhigt, auch wenn du selbst sagst: Ich habe zwar recht, aber das muss ich ja nicht unbedingt erkämpfen. Oder wenn du dich beherrschen kannst, wenn zwei in Streit geraten sind, Öl ins Feuer zu gießen und damit die Sache noch schlimmer zu machen. Sondern wenn du dich auch nicht auf die Seite des Stärkeren stellst, höchstens auf die Seite des Schwächeren oder besser noch auf die Seite dessen, der Recht hat. Oder noch besser, wenn du versuchst zu verbinden, die beiden Streithähne wieder zusammenzuführen, dann suchst du Frieden. Oder wenn du dich zurücknehmen kannst, indem du nicht deine Erkenntnis oder deine Geschmacksrichtung in den Mittelpunkt stellst und dann erwartest, dass jeder sich danach richtet. Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. Das lassen wir auch so stehen, das ist auch richtig. Nur hier ist nicht nur ein Geschmack das gemeint, was auf dem Teller liegt, sondern auch die Zeitströmungen, die sich ja immer auch mal wieder ändern. Wenn du bereit bist, deine Erkenntnis zu vertreten und auch deine Geschmacksrichtung, aber lässt die andere auch noch gleichwertig neben dir gelten, dann suchst du Frieden. Und je mehr dieser Friede, was hier oft geschieht, in Gefahr ist, je mehr dieser Friede zu schwinden scheint, du ihn aber mit allen Mitteln festhalten willst und wieder zurückholst, dann jagst du ihm nach. Suche Frieden und gegebenenfalls jage ihm nach. Wie wäre es, wenn wir das Gebet, das Friedensgebet, das dem Franz von Assisi zugeschrieben wird, aber wahrscheinlich nicht von ihm stammt, das ist ja auch egal, es geht nicht um den Autor, es geht um den Inhalt. Wenn wir dieses Friedensgebet zu unserem Lebensmotto machen würden, wenn der Inhalt dieses Gebetes und das, die Sehnsucht, die darin auch zum Ausdruck gebracht wird, sich in unserem Leben festsetzen würde, dass das einfach unsere Lebenshaltung würde. Ich glaube, dann hätten wir uns um den Frieden Gottes in uns und unter uns nicht mehr zu sorgen. Dieses Gebet beginnt mit einem Seufzer. O Herr, in dem Bewusstsein der eigenen Schwäche, des eigenen Versagens, der eigenen Defizite. O Herr, mache mich zum Werkzeug deines Friedens. Nicht mache uns zum Werkzeug deines Friedens. Dieses uns gebrauchen wir in unseren Gebeten ja auch sehr oft und es ist auch oft berechtigt, aber manchmal kann es auch ein Schutz, eine Tarnung sein, wenn wir sagen, o Herr, gib uns doch mehr Kraft zur Nachfolge oder gestalte uns doch mehr in dein Bild. Nicht, dann kann man so, ja, das uns, das ist dann so unpersönlich, ne? Da komme ich zwar auch irgendwo mal vor, aber vor allen Dingen geht es über die anderen an. Aber hier heißt es nicht, mache uns zum Werkzeug deines Friedens, sondern mache mich zum Werkzeug deines Friedens. Dass ich Liebe übe, wo man hasst. Dass ich verzeihe, wo man mich beleidigt. Dass ich verbinde, wo Streit ist. Dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält. Dass ich Licht anzünde, wo Finsternis regiert. Dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten, nicht dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer dahin gibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer vergibt, dem wird verziehen. Und wer so stirbt, erwacht zum ewigen Leben. Amen.